Liebe Gemeinde, Sie haben ja gehört, wir sind an diesem Wochenende hier zusammen, reden darüber, was man in Schülerbibelkreisen machen kann, versuchen uns gegenseitig Ideen weiterzugeben und Anregungen. Und wir reden auch über ein Thema, und dieses Thema heißt: Wer bist du, Gott? Wir sind darauf gekommen, weil es oft ein Problem ist, dass wir Gott nicht so recht verstehen. Es gibt in der Bibel viele Sachen, die unserem Bild von Gott entgegenstehen und die wir nicht ganz in unserem Denken unterbringen. Das sind im Alten Testament Geschichten, dass Gott will, dass Menschen getötet werden, dass er zu Kriegen auffordert, dass Grausames geschieht. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite denken wir vom Neuen Testament her, wir wissen um das, was Jesus gesagt hat, was er gelehrt hat, wie wir miteinander umgehen sollen. Und das kriegen wir manchmal nicht ganz zusammen. So scheint es, im Alten Testament ist Gott zornig, rachsüchtig und grausam. Und im Neuen Testament vergibt er, ist gnädig. Nun kann man einfach sagen, wie das oft dann auch geschieht, das Alte Testament ist eben schwer zu verstehen. Dann hat man das Problem erstmal erledigt. Nur das hilft uns vielleicht auch nicht so sehr weiter, denn es ist doch der gleiche Gott. Und wir können uns doch nicht damit abfinden, dass dieser Gott eben launig ist und mal so handelt. Und dann müssen wir uns schließlich auch fragen, ist das denn nicht ein Wunschbild, das wir uns machen, so vom Neuen Testament her, dass Gott immer gnädig ist und immer vergibt? Und letztlich ist es ja auch so, das Bild, das wir uns von Gott machen, das prägt ja auch unser Leben. Das ist ja nicht nur etwas, was in unserem Kopf drin ist, sondern es ist ja auch etwas, was unser Leben dann einfach prägt. Wenn wir denken, Gott wird schon vergeben, das ist ja sein Beruf, dann hat das eben auch seine Auswirkungen. Dann werden wir auch entsprechend handeln. Ja, wie ist Gott zu verstehen? Gott, wer bist du? Wir wollen heute Morgen über einen Abschnitt aus dem Buch Jeremia nachdenken, aus Jeremia 2. Und dieser Abschnitt wird uns Gottes Handeln ein bisschen verdeutlichen und auch uns vor Gott beschreiben.
Denn geht hin zu den Inseln der Kethiter und schaut und sendet nach Kedar und gebt genau Acht und schaut, ob's da selbst so zugeht, ob die Heiden ihre Götter wechseln, die doch keine Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Entsetze dich, Himmel, darüber. Erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Ist denn Israel ein Sklave oder unfrei geworden, dass er jedermanns Raub sein darf? Löwen brüllen über ihm, brüllen laut und verwüsten sein Land, und seine Städte werden verbrannt, sodass niemand darin wohnt. Dazu scheren die Leute von Nof und Tachpanches dir den Kopf kahl. Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Was hilft's dir, dass du nach Ägypten ziehst und willst vom Nil trinken? Und was hilft's dir, dass du nach Assyrien ziehst und willst vom Euphrat trinken? Deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst, und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth.
Der Prophet Jeremia, der steht an einer entscheidenden Stelle in der Geschichte Israels. Und er steht an einer sehr schweren Stelle. Es ist der Prophet, der in der Zeit kurz vor der Zerstörung Jerusalems und dann noch danach gelebt hat, und der das alles ankündigen musste, dass Jerusalem zerstört wird, dass der Tempel zerstört wird, dass Israel in die Gefangenschaft kommt nach Babylonien. All das musste er verkündigen. Dazu hat Gott ihn berufen. Er durfte ab und zu ein bisschen über den Zaun schauen und sehen, dass es danach weitergeht. Aber die wesentliche Botschaft seines Lebens war die: Es wird Gottes Gericht kommen, und Gottes Gericht wird furchtbar sein. Es war für Jeremia so schwer, das zu tragen, dass er darüber immer wieder geklagt hat und einmal darüber geklagt hat, dass er überhaupt geboren wurde, und darüber geklagt hat, dass Gott ihn zum Propheten gemacht hat. Ich sage das, um zu zeigen, dass also gerade dieser Prophet auch in so einer Situation steht, dass er Gott nicht versteht. Dass er immer wieder darüber ins Klagen und ins Stöhnen kommt. Und in diesem Abschnitt, den er redet, den er im Auftrag Gottes redet, da wird Gott uns doch ein ganzes Stück beschrieben und wir können etwas über ihn erfahren. Es beginnt mit einer unmöglichen Möglichkeit, mit etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Da ist das Volk Israel, das hat von Gott ja etwas erfahren. Gott hat dieses Volk aus Ägypten geführt, hat ihm dieses Land gegeben und hat sich in der Geschichte als der mächtige Herr erwiesen. Gott hat dem Volk gezeigt, dass es mit ihm leben kann und Jeremia nennt es, er hat ihm Herrlichkeit gegeben. Und diese Herrlichkeit hat Israel eingetauscht gegen etwas nichts Wertes, gegen Götzen, die nicht helfen können. Und er fängt an mit einem Beispiel und sagt, geht doch hin zu den Inseln der Ketiter, geht nach Kedar, also mit anderen Worten, geht an die letzten Stellen der Erde und schaut, wie die Heiden leben. Betrachtet euch das und überlegt mal, ob die Heiden denn ihre Götter wechseln. Und ihr werdet sehen, die Heiden wechseln ihre Götter nicht. Dabei sind diese Götter doch nur selbstgemachtes Zeug, das zu nichts Nütze ist. Und trotzdem bleiben diese Völker ihren Göttern treu. Und hier seid ihr und ihr habt die Herrlichkeit geschenkt bekommen, ihr habt die Nähe Gottes geschenkt bekommen und ihr habt diese Nähe verlassen und eingetauscht gegen nichts. Damit beginnt Jeremia und versucht zu zeigen, was in Israel geschehen ist. Und nun will ich gleich dazu sagen, es soll nicht um Israel gehen und nicht darum, wie wir Christen manchmal so in der Versuchung stehen, zu sagen, ja, in Israel, das war schlimm. Es geht ja dabei immer auch um uns. Israel ist immer ein Beispiel auch für uns. Wir leben in einem christlichen Land, sind stolz darauf, zum christlichen Abendland zu gehören. Es gibt viele Leute, die sind stolz auf unsere Kulturgüter, die vom Christentum geprägt sind. Ich sage das nur, um zu zeigen, also wir haben ja auch etwas mitbekommen von Gott. Wir haben auch persönlich alle etwas mitbekommen von Gott. Wir haben von klein auf Religionsunterricht gehabt und vieles gelernt. Wir haben in der Bibel gelesen und sicherlich viele unter uns, sehr viele unter uns haben mit Gott auch etwas erfahren. Haben irgendwann in ihrem Leben gebetet und gemerkt, da ist jemand, der darauf hört und der reagiert, der handelt. Ja, wir haben das erfahren, aber ist es nicht auch so, dass wir Gott verlassen? Ist diese unmögliche Möglichkeit, die Jeremia hier beschreibt für Israel, ist die nicht auch bei uns Wirklichkeit Tag für Tag in unserem Leben? Und ich denke, wir sollten auch nicht meinen, damals in Israel hätte man Gott völlig vergessen. Keineswegs. Im Gegenteil, man hatte ja den Tempel. Man hat Gottesdienst gefeiert, man hat geopfert. Man hat Feste gefeiert für Gott. Man ist von weit her gepilgert nach Jerusalem. Man hat seine Gaben mitgebracht. Gott hat da sehr wohl eine Rolle gespielt. Und trotzdem erhebt Jeremia diesen Vorwurf, dass man sich Götzen gemacht hat und Gott verlassen hat. Nun, es war so, man hat Gott nicht ungeteilt Gott sein lassen, sondern man hat seinen Platz auch noch anderen eingeräumt. Wir können uns das so vorstellen, das Volk Israel ist in dieses Land gekommen und das Land war ja bewohnt und die Menschen, die da wohnten, die hatten auch ihre Götter. Und die hatten die Vorstellung, dass es Götter gibt, die für die Fruchtbarkeit des Landes zuständig sind. Und Fruchtbarkeit, das heißt ja nichts anderes als Wohlstand und Reichtum. Wenn im Lande was wächst, dann geht es den Menschen gut. Und für diesen Wohlstand sind eben diese Götter, die in diesem Land ansässig sind, das heißt, die da schon immer verehrt wurden, zuständig. Und dieser Gott, der uns aus Ägypten gebracht hat, ist der dafür zuständig? Nun wird es uns vielleicht so scheinen, dass wir sagen, das ist ja eine komische Vorstellung. Gott ist natürlich überall zuständig. Nun, grundsätzlich stimmen wir dem sicher zu. Aber gibt es nicht dann doch bei uns auch wieder Bereiche, die wir Gott entziehen? Ob ich im Beruf vorankomme, hat das was mit Gott zu tun? Ob ich zu Wohlstand komme, hat das was mit Gott zu tun? Gelten nicht in der Gesellschaft vielleicht andere Gesetze? Gelten andere Regeln, an die ich mich anpassen muss? Und wenn ich Freude und Spaß haben will, was hat das denn mit Gott zu tun? Und dann haben wir auch unsere Plätze, wo wir denken, da werden wir Freude bekommen und mit Gott hat das ja noch lange nichts zu tun. Und dann tun wir genau das, dass wir aufteilen. Es gibt Bereiche, die gehören Gott und dieser Bereich, der mag auch groß sein, Und es gibt Bereiche, die gehören letztendlich einer anderen Herrschaft an. Da dienen wir nach anderen Regeln und anderen Gesetzen. Also was man sich damals in Israel so ganz gegenständlich vorgestellt hat, hier Gott und da noch andere Götter, das ist in unseren Köpfen so fremd auch nicht. Und nun kommt aber etwas, was uns erstaunen wird. Wir kennen viele Stellen aus dem Alten Testament, wo Gott sich als eifernder, eifersüchtiger Gott zeigt und sagt, ihr raubt mir die Ehre. Aber hier kommt ein anderer Ton mit rein und das ist wichtig. Hier sagt Jeremia, mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Das Bild ist ja leicht zu verstehen. Da ist ein Brunnen mit einer Quelle, aus der frisches Wasser sprudelt. Und aus dieser Quelle zu trinken, das ist appetitlich und gut und das schafft Leben. Dieses Wasser schafft Leben. Und da ist dann eine Zisterne, im Grunde genommen nur eine Erdgrube, in die man Wasser einfüllen kann, Regenwasser einfüllen kann. Und Jeremia sagt, diese Zisterne ist dazu noch rissig. Das heißt, das Wasser, das man einfüllt, das versickert im Boden und man hat nichts davon. Das bisschen, das zurückbleibt, ist faulig und nicht zu gebrauchen. Und das ist der Vergleich. Hier ist Gott, die Quelle, die lebendige Quelle. Und daneben sind viele andere Ersatzgötter, die aber nur Zisternen sind, die rissig sind und aus denen man kein Leben schöpfen kann, kein Leben gewinnen kann. Und in diesem Satz liegt ja ein Stück Bedauern. Das ist doch zutiefst schade. Es ist doch zutiefst schade, wenn jemand von seinem Glück wegläuft und sich irgendwas sucht, was er für Glück hält, was ihn aber nicht glücklich macht. Und genau das, sagt Jeremia, hat das Volk Israel getan. Und genau das ist auch unser Problem. Und wenn das so stimmt, dann geht es nicht nur darum, dass es Gut und Böse gibt, fromm und gottlos, gottesfürchtig und gegen Gott handelnd. Nicht nur das, sondern es geht auch um eine ganz andere Dimension. Es geht darum, es gibt Leben und Tod. Zu Gott zu gehören, das ist nicht nur etwas, was Gott eben von uns fordert und was wir deshalb tun müssen, sondern zu Gott zu gehören ist Leben. Und sich von Gott zu trennen ist Tod. Zu Gott zu gehören ist sinnvolles Leben und sich von Gott zu trennen ist Sinnlosigkeit. Sinnlosigkeit, die man wie bei der Zisterne immer wieder mit irgendwas anfüllen muss, was aber nie da bleibt. Und hier wird uns Gott eben so gezeigt, dass er nicht nur der ist, der jetzt um seiner eigenen Ehre willen Gebote gibt und Menschen in seine Nachfolge ruft, zum Glauben ruft, sondern der es um unsretwillen tut. Das ist das Entscheidende daran. Mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Schade, wenn das jemand tut. Darüber muss der Prophet klagen. Vielleicht erscheint uns das als Zumutung. Hier Gott und Leben und da vieles andere und Tod. Aber diese Zumutung, die macht uns die Bibel eben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und das heißt ja auch, wer Jesus nicht hat, hat auch das Leben nicht. Suchet mich, so werdet ihr leben, heißt es an anderer Stelle. Und das heißt, wer Gott nicht sucht, wird kein Leben finden. Wird kein Leben finden. Mit Gott zu leben heißt, ein Ziel zu haben und zu wissen, dass man dahin gehört, wo man eigentlich hingehören soll. Und wer das nicht weiß, der muss immer wieder das Ziel seines Lebens suchen. Und das ist eine mühsame Suche. Das ist wie das Auffüllen der Zisterne, aus der das Wasser wieder abfließt. Und dann sagt Jeremia weiter, schaut euch jetzt an, was jetzt im Moment vorgeht. Löwen brüllen über ihm, über dem Volk, brüllen laut und verwüsten sein Land und seine Städte werden verbrannt, sodass niemand darin wohnt. Da wird was beschrieben, die Situation, die politische Situation damals. Die Babylonier sind herangezogen, haben sich Israel genähert und haben dieses Land bedroht. Bedroht zum Untergang. Und diese Situation, sagt Jeremia, das müsste ja nicht so sein. Gott will ja sein Volk bewahren. Nur dieses Volk läuft vor ihm weg. Und dadurch wird Israel wie ein Sklave. Ist Israel denn ein Sklave oder unfrei geboren, sodass er jedermanns Raub sein kann? Israel macht sich dazu, dass es wie ein Sklave ist, der keinen Schutz hat, keinen Herrn hat und der von irgendjemandem zum Raub genommen werden kann. Das heißt, das, was jetzt auf Israel zukommt, dieses Gericht in Form der Bedrohung durch die Babylonier. Dieses Gericht hat Israel sich selbst zuzuschreiben. Und Gott will eigentlich das Gute für das Volk, aber er kann es nicht verhindern, um Israel einen bestimmten Weg zu führen. Und es liegt auch da so ein Ton der Traurigkeit drin. Gott will ja nicht den Untergang seines Volkes, aber er kann ihn auch so nicht verhindern. Und dann heißt es, deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst, und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Das heißt doch, Gott zwingt sein Volk jetzt nicht einfach auf den richtigen Weg, sondern er sagt, ihr müsst inne werden. Das heißt, es muss euch zutiefst bewusst werden, was es heißt, Gott zu verlassen. Es muss euch zutiefst bewusst werden. Und wenn euch das bewusst wird, dann, es wird hier nicht ausgesprochen, aber das steckt dahinter, dann könnt ihr auch umkehren. Wenn ihr das begreift, dass eure Taten euch von Gott, und das heißt vom Leben wegbringen, dann könnt ihr auch umkehren. Aber dazu bleibt Gott keine andere Wahl, als dieses Gericht herbeizuführen. Und das, was dann in Israel geschieht, die äußere Zerstörung, die Zerstörung des Tempels, der Stadt Jerusalem, die Wegführung vieler Menschen nach Babylonien, dieses Gericht, dieses schwere Gericht, das ja für viele Menschen schweres Leid bedeutet, das hat zum Ziel, dass Israel umkehrt zu seinem Gott und damit umkehrt zum Leben. Und man kann das auch sagen, diese Zeit der Gefangenschaft hat für Israel das bewirkt. In dieser Zeit hat man neu über Gott nachgedacht und neu nach ihm gefragt. Und man hat den Glauben an ihn neu entdeckt. Und die Menschen, die danach nach der Gefangenschaft zurückkamen, waren andere Menschen, die anders nach Gott gefragt haben. Das Ziel der Strafe Gottes ist nicht, damit Gott jetzt seinen Zorn stillt, sondern das Ziel ist, sein Volk, seine Menschen wieder dahin zu bringen, dass sie Leben finden. Und dazu muss dieses Schwere ihnen geschehen. Und ich sage nochmal, in diesem Abschnitt hier steckt eine große Traurigkeit drin, dass Gott dies tun muss. Und er tut das für sein Volk. Und wenn ich das so sehe, was hier über Gott gesagt wird, dass Gott nicht einfach grausam handelt zu seiner eigenen Befriedigung, sondern dass er dieses Unheil bringt, um Menschen wieder auf guten Weg zu führen, dann sehe ich da auch die Parallele zum Neuen Testament. Auch da hat Gott nicht einfach gesagt, es soll alles vergessen sein, Schwamm drüber oder sowas, sondern er hat gesagt, die Strafe muss geschehen. Aber die Strafe hat sein Sohn getragen. Jesus ist für uns gestorben, ist gegangen in die Gottverlassenheit, an den tiefsten Punkt, da, wo wir eigentlich stehen müssten. Die Strafe ist vollzogen. Sie ist nicht einfach vergessen worden und es ist nicht einfach etwas vertuscht worden. Sondern Gott hat das mit Konsequenz zu Ende geführt, damit wir leben können. Das gleiche Handeln, denke ich, steckt dahinter. Das gleiche Handeln, das Israel dahin geführt hat, dass es dieses Gericht erfahren musste, um umzukehren. Und das ist das gleiche Handeln, das Jesus an diesen Punkt gebracht hat, an diesen untersten Punkt für uns. Gott will, dass wir leben. Gott wollte das damals und Gott will das heute. Und es ist immer noch die unmögliche Möglichkeit, dass Menschen von Gott wissen und sich nicht darum kümmern oder daran vorbeigehen. Aber damit gehen sie nicht nur an Gott vorbei und es wird nicht nur Gottes Ehre missachtet, sondern es wird das Leben entzogen. Und deswegen eifert Gott um uns. Und deswegen geht er uns nach und deswegen redet er zu uns, um uns auf den Weg des Lebens zu führen.